Herzlich willkommen zum Frontispitz-Literatur-Podcast, Folge 164. Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir wie immer die wunderbaren, einzigartigen und bestaussehendsten Mitpodcaster Alexander Röske und Max Bringmann. Grüße euch.
Das ging ja runter wie Öl gerade.
Ja.
Hallo. Hör nicht auf, sprich weiter.
Ja, heute gibt es gewissermaßen uns und mehr von uns. Wir haben uns nämlich gedacht, dass wir das letzte Mal uns vorgestellt haben und was wir so tun und warum wir das hier tun, als wir angefangen haben mit diesem Podcast. Und das war, was hatte ich vorhin gesagt, 30. Mai 2019?
Fast 5 Jahre.
Das ist fast 5 Jahre her. Das ist krass. Und da seitdem ja durchaus einige Hörerinnen und Hörer dazugekommen sind und wir jetzt bekannt geben dürfen, dass wir Bestandteil der Initiative Literaturpodcasts.de sind, dachten wir uns, wir stellen uns einfach noch mal vor, was wir hier machen, warum es Frontispitz gibt, was wir hier vorhaben und wie wir das tun. Und das Ganze ist quasi ja, ein literarisches Poesiealbum für die Ohren, würde ich mal sagen. So haben wir das erste Mal das genannt und das ist jetzt quasi die Version 2.0. Kurz noch zu dieser, was ich gerade gesagt habe, dieser Initiative literaturpodcasts.de. Das ist eine Plattform, die gegründet wurde von Caroline Kallis, die den Kapriolen-Podcast macht, Ludwig Lohmann von Blau-Schwarz Berlin, Nafeli Kavouras und Anselm Neft, die man vielleicht aus dem Lachs-Brunch-Podcast kennt. Und die haben zur besseren Sichtbarkeit unabhängiger deutschsprachiger Literaturpodcasts diese Plattform gegründet, auf der sie alle eben unabhängigen Podcasts versammeln wollen und denen mehr Sichtbarkeit verschaffen wollen, weil die deutsche Literaturkritikszene gerade in den letzten Jahren doch deutlich an den Rand der medialen Aufmerksamkeit gerutscht ist. Also bestes Beispiel ist ja das Literarische Quartett, das nicht mehr, also eigentlich kann man sagen, es ist nicht mehr regelmäßig, oder? Es kommt irgendwie einmal im Monat, aber so wann genau, ist weiß
seltener.
Ist seltener als einmal im Monat?
Ja, ich glaube alle zwei.
Aber so eine feste Taktung konnte ich da jetzt nicht rauslesen. Und es war ein Freitagnacht, 11:30 oder sowas, oder 11:30?
Yep. Ja, 12. 11:30.
Ja, also das kann man jetzt nicht gerade als Primetime-Angebot nennen. Man kann es natürlich in der Mediathek noch nachschauen. Aber genau, das ist die Idee hinter dieser Plattform. Und wir wurden freundlicherweise gefragt, ob wir da mitmachen wollen. Und das fanden wir ganz toll. Und deswegen machen wir da mit. Und ja. Und anlässlich dieser Plattform hat man uns ein paar Fragen zugeschickt. Und die nehmen wir einfach als Grundlage dafür, uns selber noch mal vorzustellen. Bevor wir aber zu diesem freudigen Erlebnis kommen, hat der Alex mich letztens darauf aufmerksam gemacht, bevor ich meine Nachrichten-App an dem Tag öffnen konnte, dass Akira Toriyama, der Erfinder des Dragon Ball-Mangas und Animes, im Alter von 68 Jahren am 1. März an einem Blutgerinnsel im Hirn gestorben ist. Mhm. Und das kam für alle wahnsinnig überraschend. Er wurde 1955 in Nagoya geboren und feierte bereits 1978 mit Dr. Slump, den kennen vielleicht nicht viele, seinen ersten großen Erfolg als Mangaka. Gerade Arale hatte, glaube ich, bei Dragon Ball dann auch so die ein oder andere Gastrolle. Und im November 1984 startete er dann mit Dragon Ball, der ihm zu Weltruhm verhalf, worüber er sich selber mehrmals in Interviews verwundert zeigte. Er weiß nicht, oder meinte immer, er wusste nicht, warum das Ganze so erfolgreich geworden ist. Ja, dem sei noch gedacht, oder an den sei noch gedacht. Hat auf jeden Fall, glaube ich, die Popkultur wahnsinnig geprägt weltweit.
Ja, nicht nur das, also für mich persönlich hat er mich durch einen Teil meiner Jugend gebracht, also zumindest was die Anime-Serie angeht. Den Manga selbst habe ich ja jetzt erst kürzlich gelesen. Ja, nee, war überraschend, war traurig, als ich das vernommen habe. Schade, großer Künstler. Und immerhin der Zeichner der zweiterfolgreichsten Manga-Serie überhaupt.
One Piece ist, glaube ich, die erste.
Ja. Mit Abstand noch davor liegen.
Ja, gut. Diese weit über 100 Bände mittlerweile. Gut.
Ja.
gehen wir zur lustigen Vorstellungsrunde. Wir machen das wie bei so einem Seminar, bei dem man lernt, wie man Arbeitsgruppen bondet und da so kleine sich gegenseitig Bälle zuwirft und was über seinen Nachbarn erzählen muss. Max hatte vorhin die großartige Idee, dass wir uns nicht selber vorstellen, sondern immer zwei den Dritten.
Ich dachte, das bezog sich jetzt nur auf den Literatur, auf
die Geschmack, Literatur genau. Genau. Also die grundlegenden Dinge darf jeder gerne selber über sich sagen. Die Namen hatten wir ja bereits schon. Da darf Max doch gleich mal bitte den Anfang machen.
Hallo.
warte mal, wie heißt das? Der Ball liegt jetzt in deinem Feld.
Vor allem, du bestimmst jetzt darüber, wie wir uns dann vorstellen.
Mein Name ist Max Bringmann, ich bin 29 Jahre alt und arbeite als Lehrkraft für die Fächer Deutsch und Geschichte an einer Oberschule in Sachsen, habe in Dresden Deutsch und Geschichte auf Lehramt studiert und mag Literatur. Und das, würde ich sagen, reicht eigentlich schon völlig aus, um sich grundsätzlich vorzustellen. Und ich übergebe jetzt an Alex.
Ja, ich bin der Alex. Die Stimme. musste sein. Sorry. Ich bin 29J. Ich muss jetzt nochmal durchbuchstabieren. Dabei belassen wir es auch.
29?
Ich bin der.
Moment, 29,
was? 29J. Und.
Jahrzehnte. Ah, nee, ich war ein bisschen sehr alt.
Fast. Ich habe wie Max ebenfalls in Dresden studiert, allerdings Geschichte und Theologie. Habe Max und Philipp bei einer Arbeit als studentische Hilfskraft an einem Institut an der TU Dresden kennengelernt. Bin verheiratet, bin Familienvater, arbeite, wie es sich für einen richtigen Historiker gehört, jetzt für einen Versicherungsmakler. Und auch ich liebe Literatur.
Sehr schön. Über dein Alter müssen wir uns nochmal unterhalten.
Kennt ihr das nicht?
Nein.
Nee. Was ist denn? 29a ist 30. 29b ist 31. 29j und damit lassen wir es an der Stelle.
Ach Gott.
Ja, da ist doch abkommt, Leute, das ist doch.
Nee, also kannte ich überhaupt nicht.
Nee?
Was ist das so? Ist das so ein Boomer-Joke?
Genau. Genau.
Ja.
Das ist nicht mehr lange, da bist du im selben Alter.
Ja, ich habe noch eine Weile. Mein Name ist Philipp Stöfer und ich bin noch nicht im Boomer-Alter. Ich bin 36, glaube ich. Habe ebenfalls an der TU Dresden studiert und zwar Geschichte und antike, also Geschichte, Kunstgeschichte und dann im Masterstudiengang antike Kulturen. Und arbeite derzeit in einem Digitalisierungs- und Erfassungsprojekt im Museum für Völkerkunde. Und ja, wer hätte es gedacht, ich mag auch Literatur. Und vor allen Dingen bin ich hier im Podcast der Technikknecht, der das Gesabbel, was wir hier in der Folge aufnehmen, am Ende irgendwie in Form pressen und so auf die Ohren bringen darf, dass es anhörbar klingt. Und ansonsten auch so ein bisschen für die Orga zuständig. Werde ich dann über den anderen beiden so die Vorbereitung für die Buchvorstellung auf die Augen drücke. Also die Vorstellung für Autoren und Inhalte. Das gebe ich dann
gerne. Ich glaube, das kann man jetzt auch mal, das Kind auch mal beim Namen nennen. Ich glaube, du bist derjenige, der hier die meiste Zeit zwangsläufig in den Podcast stecken muss. Denn während Max und ich uns schon am Strand mit unserem Cocktail sonnen, sitzt du noch im dunklen Keller und schneidest und renderst die Folgen zusammen. Ist das so korrekt? Ja.
Das ist in der Tat wahrscheinlich korrekt. Ich müsste eigentlich mal so eine Kontierung aufführen und gucken, wie viele Stunden da reingehen. Aber ich lieber nicht.
Lieber nicht.
Sehr schön. Und jetzt kommen wir zu dieser wunderschönen Vorstellungsrunde und ja, Alex, wollen wir mit Max anfangen?
Ja, komm, wir nehmen Max jetzt mal auseinander. Also Hintergrund ist jetzt, wir beide versuchen jetzt unseren Hörerinnen und Hörern zu beschreiben, was Max literaturtechnisch gerne liest. Ja. Und versuchen uns dabei sowohl von Fettnäpfchen fernzuhalten, als auch Fallstricken und Fallgruben aus dem Weg zu gehen.
Wir müssen einfach nur hinter ihnen gucken, da steht ja seine Bücherwand, da können wir so
ein bisschen. Ich kann es nicht lesen, ich müsste mal ein bisschen gucken, zoomen, aber ich weiß nicht, ob die Kamera da bei Max gut genug ist.
Also man könnte ja einfacherweise sagen, Max liest eigentlich fast alles, außer eigentlich Science Fiction und Fantasy. Also hin und wieder verirrt sich da mal ein Buch mit rein. Wir haben ja auch schon einige hier im Podcast gelesen, aber das ist jetzt nicht seine Hauptleserichtung. Ansonsten ist es, glaube ich, immer ein sehr gesundes, gemischtes Verhältnis zwischen Sachbüchern und Belletristik. Mhm. Aktuell vor allen Dingen russische Literatur. Krieg und Frieden war noch nicht dabei, aber Anna Karenina zum Beispiel. Also das ist gerade ein großes Steckenpferd. Ansonsten sehr viel, kann man das so sagen, Literatur über Didaktik im weitesten Sinne.
Was heißt Literatur über Didaktik? Gib mal ein Beispiel dafür.
Also ja, im weitesten Sinne meine ich die Literatur, die dir hilft, eine bessere Lehrkraft zu sein, also die sich damit mit der Sprache als Deutsch und mit Literatur als Medium auseinandersetzt.
Das ist zwar richtig, aber wenig, also das sagt wenig aus, weil jetzt als Beispiel gesagt, jedes historische Sachbuch hilft und jedes literarische Werk hilft auch.
Ich war aber jetzt bei Büchern wie zum Beispiel Literatur lesen wie ein Kenner.
Ach ja, ich liebe zum auch Beispiel, Bücher über Literatur.
Genau, aber ja, eben also, eher im Sachbuchbereich. Ne? Also das wir haben ist ja, richtig, es gibt ja Bücher über Bücher, dazu kommen wir später nochmal in unserem Leserückblick. Bücher über Bücher, die sich einfach als Kunstform damit auseinandersetzen und Bücher, die das sich aus analytischer Richtung dem ganzen Thema nähern. Und auf die bezog ich mich jetzt. Und
das passt, ja, das kann ich bestätigen. Was ich nicht mache, sind, also das lese ich natürlich auch hin und wieder, so wirklich Fachwerke zu meinem Beruf, klassische didaktische Texte, aber das ist jetzt nicht das, was ich jeden Tag mache. Also das ist wirklich so für in der Schule, wenn ich meine Freistunde habe und gerade keine Korrekturen, dann lese ich auch didaktische Texte, aber ansonsten versuche ich darauf in letzter Zeit eher zu verzichten.
Dann würde ich mal noch weitermachen, denn was mir immer wieder aufgefallen ist, wenn Max uns vorstellt, was für Bücher er gelesen hat, dann liest er Bücher, die eben, ich behaupte jetzt einfach mal eher so, die intellektuellen Bücher sind. Kurzum, Bücher, die für den Otto-Normalleser eher wahrscheinlich weniger zum Schlafen gehen geeignet sind. Ich muss dort immer wieder an Michel Houellebecq denken, wo Max ein großer Fan ist. Ein großer, ist das richtig? Ja, ne?
Ja.
Und wenn wir bei Fansein sind, sind wir beim Sport und dann sind wir bei Biografien und dann sind wir bei einem zweiten Genre, was Max sich gerne einverleibt, nämlich, jetzt bin ich am Überlegen, Biografien und oder Autobiografien, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also Biografien definitiv.
Auch Autobiografien.
Auch Autobiografien. Und ich weiß, dass Max Lieblingsbuch, das jetzt schwitzt, also ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage, die Biografie über Robert Enke.
Jawohl.
Kommt das hin?
Das von ist korrekt.
Ronald Reng, ne?
Jawohl.
Von Ronald Reng, genau. Sehr gut. Gemerkt. Den hätte ich mir jetzt, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, ja.
Ansonsten würde ich noch den, du hast noch ein Faible für magischen Realismus, richtig? Den südamerikanischer Autor,
ja,
Marquez genau. Zum Beispiel.
Jawohl. Ich kann immer nur ja sagen, ihr kennt offensichtlich meinen Geschmack sehr gut. Das ist tragisch. Ja, das Problem, ich hätte euch gern mal widersprochen.
Wir können ja noch irgendwas einbauen, was, damit du mal widersprechen kannst. Aber du liest so weitläufig, dass es
eigentlich wir können ja sagen, was wir wollen.
Aber musst
du mal sagen, jo, lese ich.
Also tatsächlich am einfachsten ist wahrscheinlich zu sagen, was ich nicht lese. Und da hast du ja gesagt, Fantasy, Science Fiction und Krimis. Krimis lese ich auch nicht.
Stimmt.
Das wäre jetzt das nächste und wahrscheinlich einzige, was für mich wirklich überhaupt nicht geht. Und alles, was hier Rom-Com oder
was Thriller ja auch nicht. Außer Dan Brown, dein
Guilty Pleasure. Dan Brown, mein Guilty Pleasure. Steht auch, so, da stehen sie.
Da stehen sie.
Im Übrigen, dieses Bücherregal hilft euch gar nicht, weil die Bücher, die jetzt hier quasi neben meiner Schulter sind, das sind alles Lehrwerke. Die sammle ich ja. Also, nein, tatsächlich, ich bin so schlecht im Wegschmeißen. Ich habe sogar so ein Bildungsbuch von Margot Honecker zur DDR-Bildung. Mhm. Also, das ist tatsächlich aufschlussreicher, als man vermuten mag. Aber ja, ich habe gerne eine breite Auswahl von dem, was mir alles zur Verfügung steht und was für tolle Ideen es vielleicht schon gab. Man muss ja das Rad nicht immer ganz neu erfinden.
Absolut.
So. Dann würde ich sagen, Aber ich mach's mir erstmal leichter. Ich nehme Alex.
ja, das ist wirklich...
Also tatsächlich muss man sagen, Alex, du liest nicht ganz so weitläufig. Und für mich im Kopf geblieben ist, das finde ich immer wieder toll, ist es von einem Amerikaner über Amerika und geht es um schwerwiegende gesellschaftliche Probleme? Dann kennt's Alex. Und tatsächlich, ja, selbst wenn wir die Verlagsvorschauen uns anschauen, ist das immer wirklich, es braucht nur das, um zu sagen, ich glaube, das könnte was für Alex sein. Das ist immer ganz, ganz hübsch. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, wenn wir hier im Podcast dann Bücher besprechen, die nicht in diese, ja, nicht besonders große Gruppe, wenn man jetzt die Gesamtliteratur betrachtet, dann bist du durchaus aufgeschlossen, aber ein willkommener Kritiker. Und das finde ich immer sehr, sehr angenehm.
Du hast vollkommen recht. Tatsächlich hatte ich mir vor kurzem auch selber so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Ja, es stimmt, dass ich mich sehr stark auf die amerikanische Literatur fokussiere. Und jetzt könnte man ja sagen, boah, bei all den Literaten weltweit entgeht dir ja massiv was. Ja, definitiv. Man muss aber auch sagen, dass auch schon allein der amerikanische Büchermarkt und da auch das, was ins Deutsche übersetzt wird, ich lese ja fast nur auf Deutsch, oder was heißt fast nur, ich lese nur ins Deutsche übertragene Literatur, selbst das ist schon viel zu viel, als dass ich das in meinem Leben wahrscheinlich jemals schaffen könnte. Deswegen der Einwand, der ja berechtigt ist, dass mir wahnsinnig viel entgeht, betrifft ja auch alle anderen. Und da mache ich es mir doch lieber einfach und bleib, wie sagt man so schön, bei meinen Leisten.
Ist ja auch ein weites Feld. Also du liest ja zum Beispiel Cormac McCarthy, um ein paar Beispiele zu nennen, John Irving.
Sind John Grisham, also, muss man jetzt John auf jeden Grisham Fall noch anführen.
Frisch dazugekommen tatsächlich, ja.
Ja. Ich wollte gerade sagen, bevor du John Grisham gesagt hast, bei Alex muss die Literatur immer so ein bisschen wehtun. Das ist so, es ist nicht der einfache gesellschaftliche Nordstaaten-Roman aus den USA, wo es so um seichte Themen geht, sondern es ist schon immer so ein bisschen an der Grenze. Es muss immer gesellschaftlich wirklich schmerzhaft sein. So Rassismus und Klassenkampf und boah, da ist Alex dabei. Cormac McCarthy ist eigentlich ein super Beispiel dafür. Also wenn man nach dem Buch noch gut. Ne? John Steinbeck, ja. Wenn man nach dem Buch noch gute Laune hat, ist es nicht für Alex.
Das ist ganz, ganz so drastisch, würde ich das nicht sagen, aber ja, es stimmt.
Das ist ein Film für melancholische Bücher, ne?
Und diese, oh ja. Es ist ja auch das Schöne an der amerikanischen Literatur, dass die genau davon so wahnsinnig viel produziert hat und auch nach wie vor produziert. Und es ist eigentlich immer wieder schön auch zu sehen, dass Literatur so aus den 50er, 60er Jahren Dinge beschreibt, die wir heute auch hier bei uns in Europa und in Deutschland sehen. Hm. Vielleicht nicht ganz in der drastischen Form, wie wir es dort drüben haben, aber die Tendenzen sind ähnlich.
Jetzt habe ich tatsächlich mal noch eine andere Frage. Philip Roth.
Ja.
Wie stehst du zu dem?
Ich habe tatsächlich 1-2 Bücher vor dem hier stehen, aber noch nichts gelesen.
Oh.
Nichts gelesen.
Da steht dir ja noch einiges bevor. Ich habe auch noch nicht besonders viel gelesen, aber ich fand den eigentlich A, ziemlich cool für mich und B, dachte ich dann, das könnte auch was für Alex sein. So von der Grundidee her. Ich
von ihm Rhythm Rock würde mir jetzt auf die Schnelle einfallen. Den habe ich hier stehen und dann noch ein zweites, aber da komme ich jetzt nicht auf den Titel. Aber ich habe beide Bücher noch nicht mal angefasst, wenn ich ehrlich bin. Also die stehen hier, ja. Wenn ich mal partout nicht weiß, was ich lesen soll, werden es diese Bücher sicherlich auch irgendwann lesen werden, aber
ich warte ja auch noch darauf, dass du Richard Rousseau endlich liest mit Mohawk.
Der ist ja erst vor kurzem rausgekommen auf dem Markt, ne? Mhm. Ja.
Und die letzte Ergänzung vielleicht noch, außer Max hat da noch was. Du magst keine deutsche Schulliteratur. Also nicht deutschsprachig, sondern einfach Schulliteratur, die im Schulkanon gelesen wird. Da bist du eher
aus Gründen.
Eher skeptisch. Sag mal, ja. Ist es Schulkanon, bist du erstmal grundlegend skeptisch. Du kannst dich dann überzeugen lassen und das ist, das finde ich, es, wie gesagt, Max hat das vorhin ja schon angesprochen, du bist ein guter Kritiker dahingehend. Das ist sehr angenehm, dann immer noch jemanden zu haben, der teilweise nicht so in den Buch reinfällt und dann mit so rotglühenden Augen komplett im Text verfallen ist, sondern der da auch manchmal so, auch wenn es manchmal so ein bisschen Cherry-Picking ist,
so sagt, ja. So, naja, das hat mir aber nicht gefallen.
Ja, das stimmt. Das ist gut. Die deutsche Literatur hat es deutsche Literatur im Allgemeinen und gerade die deutsche Schulliteratur im Besonderen, die hat bei mir wirklich einen sehr, sehr schweren Stand und muss viel, viel Überzeugungsarbeit leisten.
Deswegen haben wir auch, das neue Format eingefügt, dass wir jetzt jedes Jahr ein bis zwei Bücher aus dem Schulkanon analysieren, extra für dich.
Das Schöne ist ja, egal was wir auswählen, es ist ja vermutlich fast nichts dabei, was ich lesen musste. An dieser Stelle nochmal einen lieben Gruß nach Brandenburg. Zumindest an meine Schule. Und das kann viel versauen, wenn man halt nur Schiller und Goethe und Lessing und wie sie alle hießen, lesen musste. Und weil die deutsche Literatur ja durchaus auch was Feines zu bieten hat. Aber
manchmal ist es auch einfach der Zugang. Ich kann immer nur wieder meine Antigone-Grenzerfahrung während der Schule anführen, die so kleinere Vietnam-Flashbacks in mir auslöste immer. Und dann hatte ich das im Studium noch mal ein ganzes Semester lang, nur dieses Buch. Und wir haben es komplett auseinandergenommen. Es war das beste Seminar, was ich, glaube ich, je hatte an der Uni. Also so unterschiedlich kann es einfach sein. Also das liegt im Zweifelsfall auch einfach am Zugang manchmal, ja.
Vielleicht ist die Zeit noch nicht reif. Und in 20 Jahren rede ich da vielleicht auch ganz anders drüber, über diese wundervolle deutsche Schulliteratur.
Mhm. Aber wir arbeiten daran.
Ja, genau. Gut. Philipp, mein Guter. Wenn ich jetzt beschreiben müsste, was der Philipp liest, würde mir als allererstes Science-Fiction einfallen. Jetzt nicht die 0815 Science-Fiction, sondern wirklich die gibt es die High-End Science-Fiction, so wie es diese
Hard Science-Fiction, oder? War das nicht das?
Gibt's auch. Ja, so der Marsianer zum Beispiel von Andy Weir ist
Also wo es bis zu Ende durchdacht ist. So, das war ja so das Grundkonzept, ja.
Diese großen Welten, ja stimmt, das muss bei Philipp stimmen. Und dann wie sagt man, scheut er sich doch nicht davor, diese großen Kompendien sich an Land zu ziehen. Jetzt waren das die 13 Sonnen, nee, die drei Sonnen.
Die drei Sonnen, ja.
Dieser Zyklus, der über wie viele Bücher, wie viele
drei.
Bände? Drei.
Drei.
Aber keine Ahnung, 50.000 Seiten, glaube ich.
Nee, ganz so schlimm ist nicht, aber sie bleiben interessanterweise gleich dick. Aber die Seiten werden immer dünner. Der erste Band hat noch so richtig normal dickes Papier und der dritte Band ist so wirklich so Telefonbuchseiten, hat schon über 1.000 Seiten dann. Also, aber das geht eigentlich. Das ist, glaube ich, insgesamt 2.500 Seiten oder sowas. Fast 2.500, 3.
Irgendwo. Was ja dennoch eine wahnsinnig viel ist. Und Gleiches kann man bei dir definitiv über Fantasy sagen. Und dort definitiv die High Fantasy. War das jetzt, wie hieß er gleich? Tolkien?
Ja, das
einer der Überautoren für Philipp, sei es Sapkowski, den er auch im Zuge unseres Podcasts kennengelernt hat. Ja, ne?
Ja, ich kannte ihn schon vorher, aber gelesen habe ich ihn bis dahin.
Gelesen.
Das war ein sehr, sehr willkommener Anlass, wirklich die Reihe mal zur Hand zu nehmen.
Der sich da vermutlich gleich hinter Tolkien eingereiht hat bei Philipp.
Yep.
Und ich weiß, dass Philipp an George Martin gescheitert ist.
Ja.
Da musste ich damals sehr grinsen, als er das gesagt hat. Aber auch das wird er sich irgendwann zu Genüge tun.
Ich musste letztens an dich denken dahingehend, da ich jetzt vor kurzem drüber nachgedacht habe, weil so Freunde im Umkreis mal gesagt haben, ich habe jetzt wieder Game of Thrones, die komplette Staffel, so manche so in einem Monat die kompletten, wie viele Staffeln sind es, 7, 8 Staffeln komplett durchgebinged, wo ich dachte, was ist mit euch los? War ein Winterblues scheinbar. Und dabei habe ich so ein bisschen wieder drüber nachgedacht, über Game of Thrones und dachte mir so, ich komme langsam an den Punkt, wo ich die Bücher, glaube ich, lesen könnte, wo ich Bock auf die Bücher hätte, weil das Wissen darum nicht mehr so frisch ist, dass ich dauernd das Gefühl hätte, irgendwie Szenen überspringen zu müssen, weil ich sage, ja, ich weiß eh, was jetzt hier passiert. Es kommt eine Bran-Szene, wo er irgendwie durch den Norden wackelt wieder und es wird einfach nur langweilig. Sondern wo so viel wieder verblasst ist, dass es auch spannend sein kann, das zu lesen. Immer noch kleines Manko. Ich hatte mir eigentlich gesagt, ich lese erst weiter, wenn ein neues Buch von ihm auf den Markt kommt. Es juckt so ein bisschen, dass diese Reihe eventuell nie abgeschlossen wird. Das stört mich so ein bisschen. Aber wir nähern uns langsam dem Punkt, also sie stehen alle da, die ersten 10 Bände auf Deutsch. Und wir nähern uns dem Punkt, dass ich glaube, bei Band 3 habe ich aufgehört. Da wieder ansetze und weiterlese, weil es ist ja tatsächlich gute Fantasy.
Das ist hervorragend. Ich habe die ja in einem Jahr gelesen, am Stück, genauso wie ich auch J.K. Rowlings Harry Potter am Stück gelesen habe. Und da beneide ich den Philipp rum. Philipp ist mit den Büchern nämlich aufgewachsen. Er war etwa demselben Alter, als der erste Band rauskam, und hat sich dann jeden neuen Band besorgt und den auch gelesen und quasi mit Harry Potter gealtert.
Ja, das ist toll. Das war wirklich toll. Ich muss eine kleine Einschränkung muss ich dazu nennen. Den letzten Band habe ich bis heute nicht gelesen. Oh. Weil ich ihn ja dann abgebrochen hatte, weil der Schreibstil mir am Anfang so auf den Keks ging, dass ich den dann irgendwann, ich war scheinbar raus genug, um den dann zur Seite zu legen und zu sagen, nee, lese ich jetzt nicht. Aber ich habe meiner Freundin versprochen, die ist ein großer Fan und meinte, also wenn das was werden muss oder was werden soll mit uns, dann muss ich den irgendwann lesen. Und jetzt liegt er da, irgendwo da hinten liegt er quer im Bücherregal. Das heißt, den werde ich, Ziel ist es dieses Jahr, den noch zu lesen. Geht ja an sich schnell. Und mittlerweile habe ich da auch genügend Abstand, um zu sagen, ja, jetzt kann ich das auch lesen. Und bin gespannt, was im Buch noch deutlich mehr beschrieben wird als im Film. Es ist ja eine tolle Geschichte, also kann man ja Spaß mit haben. Ja.
Und neben der modernen Fantasy liest Philipp auch gewissermaßen genau das andere, das Gegenteil, die Wurzeln der Fantasy, nämlich die antiken Epen.
Ja.
Da hat er, ich weiß jetzt nicht, ob das du dazu gezwungen warst, studienbedingt, oder ob du das tatsächlich auch aus Freude liest, aber wenn man dich so reden hört, du hast auch viel in der Freizeit gelesen und dich nicht aufs Studium beschränkt.
Ja, sowohl als auch. Also es war so halb Zugsehen, halb Sanke hin. Ich habe ja das Studium dann gewählt, weil es mich eben interessiert, und dann viel darum gelesen. Und jetzt aktuell immer mal wieder bei Stephen Fry, der hat ja drei große Bücher über die griechischen Helden und die griechische Sagenwelt geschrieben. Tolle Bücher, und da lese ich immer mal wieder gerne rein, auch mal zum Einschlafen oder so, das eine Hörbuch davon, großartig. Also echt schön.
War das gerade Absicht mit halb zog sie ihn, halb sank er hin? Woher kommt da das Zitat?
Oh, Bildungslücke?
Das wundert mich gerade.
Also ich weiß es auch nicht.
Odysseus?
Ja, die Odyssee von Homer.
Ist das nicht bei den Sirenen?
Ja, korrekt.
Nein, war tatsächlich war so.
Wenn das bewusst gewählt war, dann muss ich sagen, Chapeau. Nee, ich wollte eigentlich nur noch ergänzen, dass du auch also besonders offen bist gegenüber eigentlich aller Literatur. Es gibt nur ein Themengebiet, auch das bei Alex genauso, dass ihr beide eher ungern bearbeitet oder lest. Und das wären Texte über den Nationalsozialismus oder im Nationalsozialismus, weil euch das Thema, wie soll man das jetzt ordentlich ausdrücken, weil es dazu viel zu gibt und weil man das Thema so oft schon hatte und so weiter. Das kann ich natürlich nachvollziehen, was mich nicht davon abhält, es völlig anders zu sehen. Ja, du liest eigentlich auch immer mal zwischendurch mal so neuere Sachen, und du hast das ein ähnliches Fable wie ich, Alex hat das weniger, erstmal die Bücher zu kaufen und sich erst viele Jahre später Gedanken darüber zu machen, wann man sie denn lesen kann. Oder liege ich da falsch, ja. Alex? Du bist da auch eher, nee, ich möchte das jetzt lesen, also kaufe ich es jetzt erst.
Ich hab ein paar Bücher, die aufs Lesen harren, aber jetzt in eine Buchhandlung gehen und oh, das könnte ich lesen, das könnte ich lesen, das könnte ich lesen. Nee, dann lieber eins von den dreien,
ja,
okay. Und erstmal abarbeiten. Und
ja. Ich muss immer dran denken, Bücher kaufen oder Bücher sammeln und Bücher lesen sind zwei komplett andere Hobbys.
Das stimmt.
Und nach dieser Maxime füllt sich mein Bücherregal Stück für Stück.
Das Problem ist, ich habe halt beide Hobbys.
Ja, nicht nur du. Und das erweitert sich ja dann auch so in Richtung Sammlerausgaben oder besondere Neuausgaben von alten Klassikern. Und dann plötzlich hat man das gleiche Buch dreimal im Regal stehen. Dann steht bei mir zum Beispiel zweimal der Herr der Ringe da. Fast dreimal. Und dann noch irgendwelche Begleitwerke und der Hobbit in der Ausgabe und der Hobbit in der Ausgabe und das Silmarillion in der Ausgabe, und das meandert dann so ein bisschen. Und ja, Das,
eine letzte Ergänzung hätte ich noch. Das, vielleicht mit der größte Block in Philipps Buchregal, haben wir ganz komplett vergessen, weil Max am wenigsten, ich ein wenig, Philipp ganz doll, großer Fan davon ist, Mangas.
Ah, ist gar nicht mehr so Dünn. Viel.
Das hat gar nicht mehr so viel.
Also Comics und Mangas, ja. Das hat sich aber ganz schön eingedampft. Also ich
kenne ja dein Bücherregal.
Ja, das hat sich, mittlerweile ist es nur noch ein Schrank. Also das hat sich sehr, sehr reduziert. Ich habe einige Reihen auch abgegeben. Verkaufe jetzt auch wieder so gerade ein oder zwei Reihen. Oh, okay. Weil ich merke, aus manchen Sachen bin ich rausgewachsen. Das fasse ich nie wieder an. Oder es war eine Reihe, die ich mal angefangen habe. Weil ich irgendwie gerade in der Stimmung dazu war. Und jetzt mittlerweile denke ich mir, komme ich überhaupt nicht mehr ran. Also das gebe ich zum Teil wieder ab. Comics habe ich noch ein paar US-Comics-Serien, die ich sammle. Also Turtles zum Beispiel, das ist so ein Jugendding. Da kommt auch gerade bei Splitter, kommen die Gesamtausgaben gebunden. Da bin ich auch mit dabei. Aber das hat ganz schön nachgelassen. Und ich muss zugeben, dass gerade durch den Podcast jetzt in den letzten Jahren vor allen Dingen Gegenwartsbelletristik zugenommen hat. Gegenwartsromane im größeren Sinne, also was Denise Ode zum Beispiel oder jetzt Tonio Schachinger habe ich kürzlich zu Ende gelesen. Also Literatur, die ich bis vor wenigen Jahren wahrscheinlich weniger gelesen hätte, weil ich einfach viel zu sehr bei bestimmten Fantasy- oder Science-Fiction-Romanen oder sowas hängen geblieben bin. Murakami ist auch so ein Fall. Das sind einfach Bücher, bei denen ich jetzt erst den Zugang gefunden habe, so Stück für Stück über den Podcast. Die ich vorher auch schon lesen konnte, aber wo es einfach der Reiz, andere Sachen zu lesen, viel größer war. Und das ist jetzt letztendlich ein Verdienst des Podcasts auch. Also so ganz viele Sachen, also einfach, wenn wir uns über Bücher unterhalten, wie letztens mit Max über das Dekameron, jetzt steht das Dekameron hier, das wird jetzt auch irgendwann so Stück für Stück gelesen. Also das sind so Sachen, die dann so einerseits aus historischem Interesse, andererseits natürlich, wenn ihr darüber schwärmt oder sowas, dann kommen die und stehen dann hier und dann wird man irgendwann schwach und liest rein. Und also ich lese durch den Podcast viel, viel breiter mittlerweile. Ja.
Gerne.
Ja. Das trifft mich ja auch. Das würde ich 1:1 unterschreiben.
Also nicht nur für den Podcast, sondern eben auch drumherum. Das ist ja auch nochmal sowas. Ja, sehr schön. Das war doch eine ganz neckische kleine Runde. Kommen wir zu den Fragen, die uns jetzt auf der Literatur-Podcasts-Plattform gestellt wurden. Das sind nur 4 oder 5, das können wir relativ kurz machen. Wann und warum haben wir unseren Podcast gestartet? Das Wann ist relativ einfach zu beantworten, nämlich am 8. April 2019. Da kam unsere allererste Folge. Wisst ihr noch, welches großartige Buch das war, was Alex besonders in sein Herz geschlossen hat?
Olivier Jus, Das Verschwinden des Josef Mengele.
Da habe ich eine Frage an euch. Was hat uns damals geritten, gerade dieses Buch als erstes Buch? Ja, Max hat uns geritten, ist mir klar, aber als erstes Buch für unser so rückblickend fallen mir gefühlt 1000 Bücher ein, wo man sagt, die eignen sich perfekt, um so einen Podcast zu starten, weil sie eine niedrige Einstiegshürde haben, weil sie auf breites Interesse stoßen, weil alle das toll finden, weil es sich super liest, weil wir totale Fans davon sind. Dieses Buch war nichts davon.
Ich kann es dir sagen, was mich dazu gebracht hat. Das Buch ist zu dem Zeitpunkt kurz davor erschienen.
Ja.
Und es hat einen historischen Aufhänger. Das fand ich grundsätzlich schon mal positiv. Und dann war es ja so, ich glaube nicht, dass in unserer Forschungsstelle das jetzt hier jemand noch hört und selbst wenn, ist es lange verjährt. Ich habe schon viel gelesen auf Arbeit. Ja. Und dann eben, ich sag mal so, also Zeit, Süddeutsche und Deutschlandfunk Kultur, alle Artikel, die da zu aktueller Literatur hatten, habe ich dann schon gelesen. Das war eigentlich auch fest eingeplant, so 1 bis 2 Stunden dann dafür zu nutzen.
Ganz ehrlich, wenn so eine Texterkennung, so eine OCR über so einen 1000-Seiten-Scan läuft, dann ist der PC ausgelastet. Ich meine, das war eine studentische Forschungsstelle, keine studentische, aber es war eine universitäre Forschungsstelle. Das heißt, die haben jetzt auch die neuesten Rechner. Und während der Zeit konnte man natürlich nicht viel anderes machen.
Ja, natürlich. Also es war ja auch nicht schlecht. Es hat meiner Bildung geholfen. Und mit meinem persönlichen Wissensstand konnte ich natürlich auch das Institut weiter voranbringen. Ach, das war gut verkauft. Nun denn. Und deswegen dachte ich, aktueller Text, damit kriegt man vielleicht Hörerinnen und Hörer. Damit können wir das, und das thematisch passt es uns. Und dass es natürlich dann jetzt nicht so positiv ankommen würde, konnte ich da natürlich noch nicht wissen. Nichtsdestotrotz, es war nicht so schlimm, als dass wir direkt wieder aufgehört hätten. Und es war auch nicht mein letzter Vorschlag.
Auch nicht.
Aber wir müssen mal noch das Warum klären.
Warum wir überhaupt
den Podcast gemacht haben, genau.
Ja, dazu, ich wollte noch kurz zu Olivier Jus. Ich weiß, ich hatte noch nachgeschaut, ich habe dieses Dokument nicht gefunden. Wir hatten noch zwei Alternativen, ich weiß aber nicht mehr welche. Fallen euch bestimmt auch nicht mehr ein.
Nee, sorry.
Schade. Ja, das Warum. Eigentlich haben wir ja festgestellt, dass wir auf Arbeit, also wir haben, wie gesagt, alle zu dritt in einer Forschungsstelle als wissenschaftliche Mitarbeiter, wissenschaftliche Hilfskräfte gearbeitet und uns dort ja in unserer Pause bereits, natürlich nur in unserer Pause, während der Arbeitszeit nur, haben wir ja gelesen, ja. Über Bücher ausgetauscht. Und irgendwann ging natürlich diese Zeit auch so langsam dem Ende entgegen und wir wollten das in irgendeiner Form auf ein anderes Niveau vielleicht auch heben, beziehungsweise uns da ein bisschen regelmäßiger auch darüber austauschen, was wir gerade gelesen haben oder was uns begeistert an Literatur. Und der Grundgedanke war auch in irgendeiner Form für das Lesen generell mehr zu begeistern. Also so auch einfach einen Einblick in die Vielfalt der Literatur zu geben. Also nicht nur, wie wir es letztendlich auch mit Olivier Jus gemacht haben, auch ein bisschen außerhalb des eigenen Horizonts einfach mal anfangen zu lesen und zu gucken, was einem da über den Weg läuft.
Max? Aber, jetzt ehrliche Frage, hattest du wirklich bei der ersten Folge dieses Sendungsbewusstsein? Denn ich kann nur für mich sprechen. Ich habe mir gedacht, A, fand ich das vom technischen Aspekt ganz cool. B, etwas zu veröffentlichen ist immer cool. Und ja, ob das jetzt jemand hört, der nicht mit uns bekannt, befreundet oder verwandt ist, war mir ziemlich egal. Plus, aber das habe ich auch erst im Nachhinein festgestellt, wenn man diesen festen Termin hat, einmal im Monat muss das Buch gelesen sein und dann werden wir drüber sprechen. Dann liest man wirklich viel konstanter auf diesen Termin hin. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool.
Ja. Also als wir ich weiß gar nicht, ich hatte, glaube ich, euch gefragt, ne, ob ihr Bock drauf hättet.
Das geht, glaube ich, von dir aus,
ja. Also liegt daran so ein bisschen, weil ich so auch vorher dadurch, dass ich als freischaffender Veranstaltungstechniker nebenbei noch gearbeitet habe, ein bisschen Know-how über Aufnahmetechnik hatte, etc. Deswegen ganz am Anfang war dieses Sendungsbewusstsein nicht da. Das war eher so ein, ich hätte Bock darauf, sowas zu machen. Ich habe die Technik da, was können wir denn machen? Und wir haben uns über Literatur unterhalten und dachte ich, ja, warum denn nicht das? Das ist, da hatte ich Bock drauf. Ich hatte auch einfach auch Lust drauf. Manchmal braucht man ja, wenn man, das ist so als Beispiel, du willst programmieren lernen. Dann setzt du dich ja nicht hin und lernst einfach stumpf ohne Antrieb programmieren, wo du nicht weißt, für was. Sondern du suchst dir ja ein Projekt, wo du sagst, darauf habe ich Bock, das möchte ich machen und darauf arbeite ich jetzt hin. Und so ein bisschen war das auch mit dem Podcast. So ein bisschen zu sagen, okay, ich möchte mich mehr mit Aufnahmetechnik etc. beschäftigen. Dann füllen wir das mit Inhalt und dann eben dieser Aspekt mit einmal im Monat wirklich zu dritt auf ein Buch vorbereiten. Das fand ich an sich auch eine gute Idee, generell zu sagen, nicht wie das viele andere Formate machen, jeder bringt ein Buch mit und dann erklärt einer den anderen beiden oder den anderen, was er da gelesen hat und die anderen sagen, aha, okay, cool, kann ich nicht mitreden, ich habe das Buch nicht gelesen, aber klingt interessant. Und dann sind die anderen beiden dran. Und das fand ich immer als Format so ein bisschen Schule-Frontalunterricht. Ich finde es schöner, wenn man dann eben gemeinsam drüber sprechen kann und in eben daraus dieses Format geboren wurde, zu sagen, okay, einmal im Monat, schaffen wir das überhaupt? Können wir das leisten? Wirklich jeden Monat? Dann haben wir uns Rahmenbedingungen gesetzt, wie viele Seiten so ein Buch haben darf, generell, aus, wie wir überhaupt einen Konsens finden, was wir lesen. Und das fand ich einfach eine spannende Herausforderung und war ja am Anfang einfach nur ein Experiment. Und ganz ehrlich, ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass das überhaupt irgendwo mal jenseits der, keine Ahnung, 20, 30 Hörer in irgendwo ankommt. Also, dass das dann relativ schnell deutlich an Zuwachs gewonnen hat, war so nicht zu erwarten. Oder hatte ich auch so nicht erwartet.
Ich überleg gerade. Ich glaube, wir sind damals auch in den Podcast hineingegangen, weil die Diskussion auf Arbeit über Bücher und Literatur doch recht lebhaft war und wir versucht haben, das einfach mal ein bisschen auch mit in einen professionelleren Rahmen einzubinden. Das ist uns nicht immer gelungen.
Ja, vor allem am Anfang nicht.
Gerade am Anfang nicht, aber ich glaube, allzu viel falsch gemacht haben wir nicht. Ich musste jetzt ein bisschen grinsen, als du gesagt hast, dass wir uns einen Rahmen gegeben haben. einer der Rahmen war am Anfang, glaube ich, auch, dass das A, die Folge selber selten länger als eine Stunde werden soll.
Ja. Sweet Summer Child.
Zum einen, das reißen wir doch gerne mal. Und die andere, was eigentlich auch niedlich ist, dass wir gesagt haben, so um die 200 Seiten sollte das Buch haben. Und dann, ich weiß nicht, wer von euch beiden auf diese dämliche Idee kam mit hier mit den Vampiren, wie hieß das?
Twilight,
ein 800-Seiten-Buch einfach mal rein. Aber das ist das, was halt mir persönlich an diesem Podcast auch so unfassbare Freude macht. Einfach mal so eine Nonsensliteratur, die nicht nur ein bisschen außerhalb unseres Horizonts ist, sondern auch wirklich auf einem ganz anderen Planeten siedelt. Dann zu sagen, okay, komm, probieren wir mal, lesen wir mal. Wo dann auch wieder so, dass das Spaßprojekt dann auch wirklich ordentlich in den Vordergrund tritt. Und
ja. Mhm. Okay. Gut, mittlerweile lesen wir auch schneller. Also es war ja am Anfang wirklich
ja,
auch erstmal, ich fand es immer wichtig, ich habe das über die Jahre so ein bisschen mit beobachtet, so den Podcast-Markt, so was an Podcast so kommt und geht und vor allen Dingen auch geht. Es gab einige Literaturpodcasts, die ja mit uns angefangen haben auch. Und die sind alle, oder nicht alle, aber einige schon gar nicht mehr aktiv. Es war auch eine Zeit, bevor dieser ganz große Podcast-Hype losging. Also da ging mit Corona haben ja irgendwie unglaublich viele Leute angefangen zu sagen, oh ja, mach ja mal einen Podcast. Ich sitze eh gerade alleine in meiner Wohnung, kann ich auch ein bisschen lossabbeln. Und ich fand es spannend, überhaupt erstmal, deswegen sind wir auch relativ konservativ reingegangen. Viele andere sagen so einmal pro Woche eine Folge. Und das muss man irgendwie erstmal durchhalten. Deswegen haben wir gesagt, so alle zwei Wochen und nur eine davon ist wirklich eine Buchbesprechung. Und dann überhaupt zu schauen, schaffen wir das? Schaffen wir das über einen längeren Zeitraum, über 2, 3, 4, 5 Monate, über Jahre hinweg, wirklich konstant jeden Monat, mittlerweile mit einem Monat Pause pro Jahr, ein Buch abzuliefern, das wir besprechen. Auch so umfangreich vorbereiten und besprechen. Und natürlich haben wir uns am Anfang ein bisschen immer wieder an unseren eigenen Vorgaben die Hörner abgestoßen. Also mal haben wir die Folgenlänge massiv überzogen. Also unsere Witcher-Folgen mussten wir ja zweit oder sogar drei teilen, weil die einfach insgesamt 5 Stunden gingen pro Buch.
Leicht überzogen.
Leicht überzogen. Es gab also auch
Wetten,
Folgen
Wetten das Podcast-Szenerie.
Ja. Es gab auch Folgen, die total unterkomplex waren, wo wir irgendwie ohne roten Faden durchgestammelt sind in irgendeiner Form. Also wir mussten ja auch erstmal ein Konzept für uns finden, wo wir drei uns wiederfinden, in welchen Argumentationsrollen und auch Bücher finden, wo wir sagen, und da gibt es eine Diskussion und sagen nicht am Ende alle, ja, war cool, nächstes Buch. Das fand ich aber auch so spannend. Aber weil du das am Anfang angesprochen hast, letzter Satz dazu, wegen des Sendungsbewusstseins, wir haben bei der allerersten Folge schon den Namen Frontispitz gewählt. Mhm. Der Podcast wurde ja direkt so veröffentlicht. Und das war ja die Idee dahinter. Also ein Frontispitz, das gibt es kaum noch. Das kommt ja aus der Zeit, als Bücher noch nicht vorne drauf einen Cover hatten, sondern eine Seite im Inneren des Buches, und zwar eine illustrierte Einführung auf der zweiten Seite eines Buches, also meistens gegenüber der Titelseite, die quasi eine Illustration, eine Einstimmung auf das Buch war. Und es gibt mittlerweile noch Schmuckausgaben, die auch noch zusätzlich zur Cover-Illustration einen Frontispitz haben. Und das war unsere Idee sozusagen, zu sagen, okay, wir wollen genau das machen, was diese Illustration auf Seite 2 tut, nämlich so ein bisschen auf das Buch einstimmen, einen gewissen, meinen Blick drauf werfen und vielleicht ein Gefühl für das Buch vermitteln und einen Einblick geben. Und dementsprechend quasi so eine Art auditive Version eines Frontispitz darstellen. Und dementsprechend waren wir uns ja schon relativ bewusst darüber, was wir damit machen wollten. Dass das in irgendeiner Form irgendjemand hört, das war ja wieder was anderes. Nächste Frage. Was ist das Besondere an uns?
Das frage ich mich jeden Tag.
Also nicht an uns persönlich. Das,
ich glaube, das hast du gerade indirekt alles schon genannt.
Was denn, Max? Was ist
los? Ich wollte gerade noch einen großen Reveal machen.
Bitte.
Mach, bitte.
Jetzt will ich ihn hören.
Wir sprechen seit 5 Jahren Frontispitz falsch aus.
Das macht ja nichts.
Wusstet ihr das?
Weil es Frontispitz heißt, ja, das klingt ja auch scheiße.
Das Ding ist, fake it till you make it. jetzt ist die Marke einmal so da. Jetzt würde ich es auch nicht mehr ändern. Außerdem finde ich diesen Fehler völlig angemessen. Es ist mir nur aufgefallen, als ich weiß gar nicht, mit wem ich drüber gesprochen hatte. Und mir hat das mal jemand gesagt. Und habe ich gesagt, okay. Und dachte, fuck, wir sprechen das schon jedes Mal falsch aus. Aber das Gute ist, es hat uns auch noch nie jemand geschrieben, dass es völlig falsch ist. Dementsprechend wusste das offensichtlich auch niemand anderes. Und wie Philipp schon gesagt hat, ich finde die Aussprache, so wie wir sie haben, viel schöner, auch wenn es wirklich so nicht ausgesprochen wird. Aber das macht uns auch, jetzt kann man sogar immer unterscheiden, meint jemand das Original oder meint jemand den Podcast?
Genau, das war Absicht.
Alles bewusst gewählt.
Ja, uns kommt uns auch dialektisch entgegen.
Nö.
Spitz ist dann immer ein bisschen schwerer als Spitz. Wobei ich da immer an Witwe Boltes Hund denken musste, hieß, glaube ich, auch Spitz. Mm-hmm. Wenn ich mich nicht irre. So, was ist das Besondere an diesem Podcast? Nicht an uns, sondern was ist das Besondere an diesem Podcast?
Genau, wir sind kein Podcast, bei dem jede Folge ein Buch, persönliches Buch mitbringt und vorstellt, sondern wir zwingen uns gewissermaßen ein Buch auf, das wir dann gemeinsam lesen. Was dafür sorgt bei unseren Charakteren, dass mindestens immer einer dabei ist, dem das Buch nicht so gut gefällt. Und wir daraufhin eben eine hoffentlich möglichst lebhafte Diskussion in den Äther schicken. Wir sind nicht darauf beschränkt auf ein bestimmtes Genre, wir sind nicht beschränkt auf eine bestimmte Zeit, sondern wir versuchen zumindest möglichst breit die Literatur auszuwählen, also sei es jetzt, was das Alter angeht, Bücher, die jetzt, keine Ahnung, 100 Jahre alt sind, 150 Jahre alt sind und Bücher, die eben gestern erst erschienen sind. Aus den Genre Liebesroman, Stichwort Twilight, also Soft Fantasy, über, hatten wir schon mal Krimis, weiß ich gar nicht, Horrorliteratur, Sachbücher, Biografien etc. etc. Also wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt. Was würdet ihr noch sagen?
So einen klassischen Krimi hatten wir, glaube ich. Also man könnte jetzt irgendeiner Form Ferdinand von Schirach in die, aber das ist kein klassischer Krimi. Es ging um Kriminalistik beziehungsweise um Juristerei. Aber einen klassischen Krimi. Emi und die Detektive, Kinderkrimi.
Ja, stimmt. Kinderbuch und Krimi.
Ja, besonders die Auswahl der Bücher, was die Zeit angeht, fand ich immer wichtig, dass wir eben nicht an der Druckfrischheit der Bücher hängen, dass die gerade frisch auf dem Markt gespült sind und sozusagen nur das bewerben, was gerade neu und en vogue ist, sondern auch versuchen, Literatur, die vielleicht auch so ein bisschen unterm Radar fliegt, wieder mit in den Fokus zu rücken. Auch so, mal abgesehen von wirklich Klassikern der Weltliteratur, auch solchen kleineren, feineren Büchern, wie ich hatte jetzt vorhin an Joe Haltmans Der ewige Krieg gedacht. Das ist jetzt kein Buch, was auf vielen Listen irgendwo rumfliegt, aber was durchaus seine Berechtigung hat, gelesen zu werden.
Wir haben grundsätzlich ja ziemlich unterschiedliche Vorlieben. Ne? Und genauso unterschiedlich sind unsere Herangehensweisen an Texte, sodass es zwischen dem richtig analytischen, interpretativen Blick zum, ich möchte Genuss haben beim Lesen, hin und her schwankt, was total cool ist für jeden, also hoffe ich zumindest, dass das cool ist, weil man verliert irgendwann aus dem Blick, was ein jetzt wirklich große Anführungszeichen normaler Leser gerne hat an einem Buch, wenn man sich die ganze Zeit analytisch damit auseinandersetzt. Das ist schlicht und ergreifend so. Ich kann keinen Text lesen, ohne dass ich mir dabei Gedanken mache, wie könntest du es für Schülerinnen und Schüler aufarbeiten oder was könnte sich, also was ist das Strukturelle dahinter? Das ist anstrengend, aber es ist halt so. Und hinzu kommt, dass es manchmal witzig ist. Ich mag es, wenn es bei uns witzig ist und wir kurz schmunzeln müssen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal, aber ich habe halt festgestellt, bei bestimmten, also ich höre ganz viele Literaturpodcasts, das, was ja dann auch noch eine Frage sein wird, entweder ist es so völlig so Kulturfeuilleton-mäßig, dass ich manchmal denke, Freunde, das versteht hier A, niemand mehr und B, ist das auch völlig aus der Luft gegriffen. Oder Option B, das hat gar nichts davon, sondern ja, und ich finde es voll schön, wie die sich entwickelt. Weil die lieben sich dann. Und das ist einfach auch gar nichts für mich. Und ich mag diesen Mix eigentlich ganz gern. Das fand ich immer schön und finde es immer noch schön. Aber ich bleibe dabei. Ich finde unser größtes, oder für mich, mein größter Wunsch, und der erfüllt sich bei mir in jeder Folge, am Ende des Tages, so schön es ist, dass das andere hören, ich freue mich auch einfach nur drüber, darüber zu sprechen, über Bücher, weil mir das auch einfach persönlich Spaß macht. Also jetzt mal ganz doof gesagt, wenn morgen das, aus welchem Grund auch immer, Spotify schließt und Podcast-Veröffentlichung verboten ist, dann können wir uns trotzdem weiter einmal im Monat treffen und hier einfach drüber schwätzen, weil es einfach auch Bock macht.
Ja, stimmt. Ja, absolut. Bin ich vollkommen bei dir. Also einfach dieses, ganz oft, wenn ich ein Buch lese, auch einfach abseits des, also nicht für den Podcast, sondern für mich einfach, tauschen wir uns ja darüber aus, was wir gerade lesen. Und dann interessiert mich auch eure Meinung. Hast du es schon gelesen oder ja, das hast du da auch mal gelesen? Was hast denn du dazu gesagt? Also so dieses permanente, die Meinung der anderen ist in dem Fall relevant und interessant auch für das eigene Lesen. Und es macht einfach Spaß, sich darüber auszutauschen und auch die verschiedenen Blickweisen einzunehmen. Und da kommen wir auch gleich zu dem nächsten Punkt, was wir als Herausforderung beim Podcast machen sehen. Ich finde, es ist echt schwer, die Balance zu halten zwischen, es muss in irgendeiner Form unterhaltsam sein, es muss informativ sein, einen gewissen Anspruch haben, aber trotzdem nicht absolut ins Akademische abrutschen. Und da irgendwo eine Balance dazwischen zu finden, weil auch jede Folge, weil auch die Bücher verschieden sind, natürlich eine eigene Dynamik entwickelt, ist echt schwer. Und weil natürlich auch jeder mit einer anderen Voraussetzung in diese Aufnahme reingeht. Der eine hatte irgendwie gerade einen 48-Stunden-Tag gefühlt und kommt total auf dem Zahnfleisch kriechend daher und versucht sich dann auch irgendwie seine Aufzeichnung irgendwie entziffern. Wenn der andere gerade irgendwie aus dem Spa kommt und sagt, ja, ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub gehabt, ich habe alles Mögliche gerade gelesen und wir können jetzt gerne darüber diskutieren. Ich habe auch die komplette Hintergrundliteratur gelesen. Und das sind auch komplett unterschiedliche Herangehensweisen an ein und dasselbe Buch. Und da in irgendeiner Form ein Gleichgewicht herzustellen, ist jedes Mal, wirklich bei jeder Aufnahme wieder eine neue Herausforderung. Und auch irgendwie das Niveau zu halten, dass man jetzt nicht sagt, in der einen Folge richtig gut, wir fühlen uns richtig wohl, das hat richtig gut geklappt und in der nächsten Folge komplett abschmieren. Und da hilft natürlich euer Feedback, liebe Hörerinnen und Hörer, vor allen Dingen sehr maßgeblich, darüber, dass wir uns irgendwo so ein bisschen einnivellieren und auch unseren eigenen Stil zu finden.
Wir sind jetzt auch keine Experten, also ich denke mal dafür, ich denke mal auf gutem Amateurniveau, also jetzt im sportlerischen Bereich zu bleiben.
Da muss ich immer sagen, das kann man so nicht sagen, weil...
Kann man so nicht sagen, ja.
Was wäre denn dann professionelles Niveau im Podcast-Gewerbe? Und dann wird es nämlich echt schwierig, das genau zu definieren. Jetzt könnte man sagen, ja, dass man damit Geld verdient.
Nee, aber du hast ja manchmal, oder wenn ich jetzt hier an Lobrecht und wie heißt er, Schmidt? Denke, ich meine, er ist ausgebildeter, er ist Comedian, der, keine Ahnung, Bühnenerfahrung hat, und Tommy Schmidt heißt er, glaube ich, ist Gagschreiber
gewesen,
und, keine Ahnung, auf wie vielen Bühnen schon gewesen.
Dann, ist jetzt Moderator.
Also weiß ich jetzt nicht.
Ja, aber auch
Moderator. Also es sind Leute, die die Bühne kennen, die das Freisprechen kennen und können.
Du bist einfach so bescheiden, Alex, dass du das dein eigenes Licht immer so ein bisschen unter den Scheffel stellst. Den einzigen Punkt, wo ich sagen würde, da könnte man eine Professionalität abgrenzen, sind die, wir haben vorhin von unabhängigen Podcasts gesprochen, und dementsprechend die abhängigen Podcasts, also die, die an eine Redaktion angegliedert sind, sei es von einer Zeitung, sei es von einem Nachrichtensender etc. Also wo du sagst, hinter dieser Show steckt eine Redaktion, die das produziert.
Das haben wir ja nicht.
Na, wir sind unsere eigene Redaktion. Also wir arbeiten. Also
wir haben kein Team hinter uns stehen. Wir haben auch dieses Feedback, wir haben keine Abteilung hinter uns, die sich das anhört, regidiert, die da die Feedback gibt.
Unsere Abteilung heißt Philipp. Spaß und
Dollerei. Hallo.
Hallo. Und ich möchte Alex nochmal an einer anderen Stelle widersprechen. Das, was du über gemischtes Hack gesagt hast, stimmt, aber das stimmte nicht, als der Podcast rauskam. Der
Podcast kam, bevor sie bekannt wurden?
Da hat Felix Lobrecht vor 600 Leuten gespielt. Wenn überhaupt. Und Tommy Schmidt war noch nie im On. Der war immer nur im Off hinter der Bühne. Gerade mit dem Studium nicht fertig geworden, sondern jetzt sich völlig auf die Gags konzentriert. Das heißt, die sind einfach mit dem Podcast extrem gewachsen. Das kann man sagen, ja. Und jetzt wirkt das natürlich, aber der Stil hat sich jetzt nicht grundlegend geändert. Und wenn wir über historische Bücher sprechen, also klar, jetzt könnten wir alle drei Professoren sein. Professioneller ginge dann nicht. Aber ansonsten, wir haben das alle studiert. Näher rankommen von der, weißt du, was ich meine? Kann man eigentlich kaum. Das
wäre auch langweilig.
Außer wir würden jetzt Literaturwissenschaften noch studieren und das Ganze.
Ja, aber auch dann würde wieder das Alleinstellungsmerkmal, dass eben verschiedene Herangehensweisen an das Buch dabei sind, nicht gedeckt sein. Also Professionalität finde ich bei Podcasts schwierig. Wenn man natürlich dann den Spotify-Exclusive-Deal hat, dann kann man schon sagen professionell, hat aber den Nachteil, es gab ja zwischendurch mal das große, hey, wir verteilen Spotify-Exclusives an jeden, der noch nicht bei drei auf dem Baum ist. Die Hälfte davon ist schon wieder weg. Ja, und das Problem ist, Spotify sichert sich ja, wenn du Pech hast, den Namen und quasi das Trademark für den Podcast. Du kriegst dann extrem, also was heißt extrem viel, aber schon ordentlich Geld dafür. Aber wenn die sagen, wollen wir nicht mehr, dann bist du im Zweifel den Titel deines Podcasts los. Und das ist natürlich nicht das, was man sich wünscht. Ja. Das muss man auch mal so ehrlich sagen. Aber Philipp, haben wir noch eine Frage?
Literatur und Podcast passt gut zusammen, weil?
Es gibt nichts Cooleres, als über Bücher nicht nur nachzudenken, sondern sich gemeinsam mit anderen drüber auszutauschen.
Weil sich aus Gesprächen Zugänge und Inhalte ganz anders erschließen. Oder überhaupt erst richtig erschließen. Also das kriege ich bei euch halt auch immer wieder mit, wenn ihr die Bücher ganz anders lest, als ich sie lese. Und wir dennoch über dasselbe Buch sprechen.
Ich habe noch dazu geschrieben, weil es einfach Momente im Leben gibt, wo du kein Buch lesen kannst, dich aber trotzdem mit Literatur auseinandersetzen möchtest. Zum Beispiel im Auto oder beim Joggen oder beim Putzen.
Ist dann Max und ich, wir haben das jetzt so metaphysisch schön angefasst. Ja. Jetzt kommst du hier mit.
Ganz, ganz pragmatisch.
Alltagssorgen. aber recht hast du.
Ja. Wenn du zum Beispiel deinen frisch gelieferten Herd einbauen musst und daran verzweifelst, kannst du nebenbei super einen Podcast hören. Wie gucken wir denn in die Zukunft? Auf unserem, also Podcast bezogen jetzt, nicht weltpolitisch, das steht auf einem ganz anderen Platz, sondern was haben wir denn mit unserem Podcast noch vor? Wo seht ihr euch in 5 Jahren mit diesem Podcast? Beliebte Einstellungsfrage.
Also ich hoffe doch bei mindestens genauso viel Hörerinnen und Hörern, wie wir sie jetzt haben. Im Idealfall natürlich mehr. In 5 Jahren, also mindestens doppelt so viele wie jetzt. Und das Schöne ist, ist ja, die Welt der Literatur ist ja so groß. Also wir haben auch in 5 Jahren und in 25 und in 50 Jahren können wir immer noch stundenlang darüber diskutieren, welches Buch wir als nächstes lesen, weil es einfach viel zu viel davon draußen gibt. Und wenn wir das weiterhin mit der Freude, dem Spaß, dem Interesse machen können, wie wir es bisher tun, dann ist doch alles gut. Finde ich.
Genau das würde ich so ähnlich auch sagen. Es wäre cool, wenn es jedes Jahr ein paar Hörerinnen und Hörer mehr werden. Das ist so ein Ziel, wo ich sage, das wäre cool. Mein persönliches Ziel ist immer mehr, also immer mehr klingt komisch, aber häufiger Gäste dabei zu haben, die uns nochmal einen externen Blick geben und das dann ein wenig zu professionalisieren im Sinne von, dass man mit denen dann auch relativ professionell umgeht. Das finde ich ganz cool, weil wir ja auch gemerkt haben, mit den Gästen, die wir schon hatten, das macht echt ziemlich Spaß.
Ja.
Und das wäre jetzt so mein Ziel.
Ja, die Gäste stehen auch oft bei mir mit dabei. Da ist ja immer so ein bisschen diese Balance. Also wenn du jetzt in jeder Folge einen Gast hast, dann fällt diese Dreierkonstellation so ein bisschen weg. Und die ist mir wichtig. Dementsprechend so 1 bis 2 Gäste pro Jahr finde ich gut, vielleicht 3. Aber dann auch wieder sozusagen nur wir 3 und das Buch. Die Professionalisierung des Ganzen wäre ganz dahingehend ganz schön. Wie gesagt, was Bücher angeht, habe ich überhaupt gar keine Sorge, dass wir da in den nächsten 20 Jahren noch gut was zu lesen haben. Wachstum ist natürlich immer schön, weil damit verbunden ist auch mehr Feedback und mehr Austausch mit den Hörerinnen. Das finde ich immer spannend, was da einfach zurückkommt. Weil häufig blicken wir ja ganz anders auf Literatur und auch auf die Produktion, als ihr das da draußen tut. Und wenn wir dann Feedback darüber bekommen, dann gibt uns das einfach nochmal einen anderen Blickwinkel und uns fallen auch Dinge auf, die uns vorher überhaupt nicht ins Auge gesprungen sind. Das ist eine Sache. Und irgendwann darüber, das ist so ein bisschen der kleine ungeliebte Homunculus im Keller. Irgendwann muss man so ein bisschen über das Thema Geld auch und Kommerzialisierung des Podcasts nachdenken, weil es verbraucht immer mehr Zeit. Also mittlerweile haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Level gefunden und uns ganz gut eingegroovt, dass es eine feste Konstante in unserem Leben ist. Aber es braucht natürlich Zeit und das ganze Equipment und die Produktion sind natürlich auch nicht für lau, vor allen Dingen das Hosten, dass man irgendwann so eine gute Grundversorgung für jedenfalls die laufenden Kosten hat. Das wäre natürlich irgendwann noch ein ganz schöner Aspekt. Derzeit ist es aber noch vollkommen privat finanzierbar. Und das ist auch alles gut, aber muss natürlich auch gestemmt werden. Das laufen natürlich trotzdem jeden Monat Kosten an. Und wichtig ist vor allen Dingen, dass wir es vielleicht auch schaffen, auch bei mehr Arbeitsaufwand, mehr Familienaufwand, mehr Aufwand drumherum, trotzdem genügend Zeit für den Podcast noch zu haben. Dann kommen wir zur letzten Frage. Welche Podcasts hört ihr denn selber am liebsten?
Ich bin der vermutlich am wenigsten von uns andere Podcasts hört. Darf ich das eigentlich sagen? Ich bin so gerade tatsächlich eher auf so einem Meinungsblogger-Trip von YouTube. Ich will jetzt aber keine Namen nennen, nicht, dass gelacht wird. Ansonsten höre ich tatsächlich relativ wenig Podcasts, wenn dann meistens von Spiegel Online oder Zeit Online. Mhm. Oder aber warum auch immer, kurioserweise, der ist halt auch ziemlich gut gemacht, der Verbrechenspodcast vom RBB. Der ist, gerade wenn die dann so über historische Fälle sprechen, das ist irgendwie bei denen ziemlich cool gemacht. Und Spiegel Online und Zeit Online, die haben ja viele diverse Unterrubriken. Meistens, wenn irgendwo bist auf der Homepage vom Spiegel, von der Zeit, dann ploppt mir da immer mal wieder die Werbung auf für diverse Themen. Wenn's mich interessiert, dann wird's auch angehört.
Ja.
Aber ich bin kein regelmäßiger Hörer, der jetzt sagt, so heute setz dich wieder hin und hörst 8 Milliarden und das nicht.
Okay, aber ich glaube, mittlerweile habe ich dir den Rang abgelaufen als wenigster Podcast-Hörer.
Oh.
Also, naja, stimmt nicht ganz. Ich höre Minimum 2-mal im Monat unseren Podcast, weil ich ihn schneide. Da muss ich mir das Ganze ja nochmal gönnen.
Du bist definitiv unser intensivster Hörer.
Ja, wahrscheinlich. So oft, wie ich mir auch einzelne Szenen immer und immer wieder anhöre, das ist, kennt ihr das, wenn Worte so ihre Struktur verlieren und einfach nur noch zu lauten werden, weil man die Szene einfach so 5, 6, 7, 8 Mal hintereinander anhört, weil man den richtigen Punkt zum Schneiden finden muss und dann einfach nur noch aus so einem Wort einfach nur so ein Lauthaufen wird, ist furchtbar. Ich habe mal eine ganze Zeit lang Downset Talk, den Football-Podcast, sehr regelmäßig gehört. Das ist, halt, ist extrem eingeschlafen bei mir gerade. Hin und wieder noch, wenn interessante Gäste da sind, Apokalypse und Filterkaffee. Und wenn ich es nicht schauen kann, dann das literarische Quartett, aber das gucke ich mir auch lieber an, weil ich das manchmal als Podcast ein bisschen anstrengend finde. Was ja dann doch teilweise sehr durcheinander diskutieren, dann finde ich es immer ganz angenehm, wenn man das visuell noch hat. Ansonsten höre ich mittlerweile kaum noch Podcasts. Also Hörbücher jetzt gerade dann eher lieber wieder, so auf Autofahrten oder eben Musik, aber Podcasts sind echt selten geworden. Ich glaube, Max ist unser regelmäßigster Podcast-Hörer.
Ja, also tatsächlich ein Tag ohne mindestens eine Podcast-Folge ist kein Tag. Also es, weiß ich nicht, wann das letzte Mal vorgekommen ist. Tatsächlich kann ich sogar meine Woche so strukturieren. Wenn interessante Gäste da sind, höre ich Studio 9, der Tag mit, vom Deutschlandfunk Kultur, was normal im Radio kommt, aber ich schaffe es nicht, um 12.05 Uhr das Radio anzumachen, deswegen höre ich dann quasi die Podcast-Variante davon. Morgens natürlich Apokalypse und Filterkaffee, das Nachrichtenmüsli oder Omelette, je nachdem. Finde ich ganz witzig. Dienstags kommt jetzt auch Copa TS, ein Fußball-Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre. Mittwoch ist Hacktag, wird er auch immer bleiben. Weiterhin jeden Tag, wenn was Gutes bei Studio 9 oder Apofika dabei ist, auch. Dann am Freitag kommt die neue Folge Lanz und Precht raus. Auch die höre ich sehr regelmäßig. Und dann gibt es noch ein paar kleinere Podcasts, sowas wie, also kleiner jetzt im Sinne von nicht so regelmäßig. Die Schule brennt ist ein Bildungspodcast, wo es um Bildungspolitik und Umgang mit Schülerinnen und Schülern geht. Was liest du gerade von der Zeit? Aber auch wenn interessante Gäste da sind, Hotel Matze oder der Alles gesagt Podcast von der Zeit. Manchmal auch den FAZ-Bücher-Podcast oder SWR2 Wissen. Auch da immer themenabhängig. Das ist wie Zeitgeschichte, der Podcast. Also ich liebe Podcasts. Warum? Weil ich sehr viel Auto fahre, also jeden Tag mindestens eine Stunde. Und jetzt auf längeren Autofahrten, was auch mal vorkommt, wenn ich zum Fußball fahre oder Freunde besuche, die weiter weg wohnen, bedeutet das immer eine Stunde Autofahrt. Und auf einer Stunde Autofahrt kann ich mindestens eine Folge hören. Deswegen.
Argument.
Aber dafür höre ich halt auch kaum Hörbücher. Und nur auf den letzten 7 Minuten meiner Autofahrt höre ich dann Musik, um mich langsam aber sicher in den Pulsbereich zu bringen, der mir meinen Schultag erleichtert.
Geil. Ich bin mittlerweile, was die Hörbücher angeht, mache ich das wieder übelst gerne. Vor allen Dingen so Bücher, die eigentlich eher in die Richtung Guilty Pleasure passen, wo ich mir sage, da bin ich mir eigentlich, ich hab nicht die Zeit und auch nicht die Lust, die Zeit mir zu nehmen, diese Bücher zu lesen. Weil so gut sind sie dann nicht, dass man sagt, boah, das muss ich wirklich lesen. Aber sie sind dann doch einfach, weil sie mich thematisch interessieren, zum Beispiel Warhammer-Bücher oder so, das zählen damit rein. Die höre ich gerne, aber mittlerweile lese ich sie nicht mehr so gerne, weil da ist auch viel Schund dabei und dann muss ich mir das nicht kaufen, dann höre ich es entweder bei Spotify oder bei Audible oder sowas. Und dann so plätschert das nebenbei und dann kann man auch mal weghören, wenn es gerade langweilig wird oder so. Und dann kann ich mich beim Lesen wirklich auf die Sachen fokussieren, wo ich sage, da habe ich richtig Bock drauf, die machen Spaß. So.
Durchs Mal.
Dann würde ich sagen, den letzten Vorstellungsrunde hatten wir vor 5 Jahren, dann machen wir die nächste in 5 Jahren. Dann haben wir den 12.03.2029, da bin ich mal gespannt, auf was wir dann zurückblicken können. Ich hoffe, da kommt noch einiges dazu. Wir sind auch immer noch bei bester Gesundheit. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen, vielen lieben Dank vor allen Dingen an euch, die ihr uns so fleißig hört und auch so viel uns Feedback gebt. Auch wenn wir hier gerne auch einfach nur unter uns über Bücher sprechen. würden, ist es doch so einfach viel, viel schöner, da noch irgendwie noch ein paar Leute mehr mit ins Boot zu holen. Und vielleicht für die ein oder andere Begeisterung, ob eines gefundenen, tollen Buches zu sorgen oder sowas. Dementsprechend schreibt uns gerne immer weiter, was euch interessiert, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet. Und ansonsten bleibt für heute nicht mehr viel zu sagen. Bleibt gesund, lest was Schönes und wir hören uns bei unserer nächsten Buchbesprechung oder unserer nächsten Sonderfolge. Macht's gut. Tschüss.
Tschüssikowski.